Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Precious, das heißt kostbar, geliebt, edel. Und das ist der Spitzname der Hauptfigur Clarice Jones in diesem Film von 2010. Wie man schon eindeutig erkennen konnte, hat sie trotz ihres Namens eigentlich die schlechtestmöglichen Voraussetzungen dafür, dass sie sich selber wirklich wertvoll findet. Es ist gut, dass meine und vermutlich auch eure Geschichte viel harmloser ist. Aber die Gedanken und Träume, die Clarice hat, die sind in unseren vielleicht gar nicht so unähnlich. Wir Frauen, wir hätten sicher nichts dagegen, das Covergirl auf der Cosmopolitan zu sein, Filmstar zu werden, einen berühmten, schönen, intelligenten und reichen Freund zu haben und vielleicht noch 5 Kilo weniger auf der Waage. Die Männer unter uns träumen vielleicht von mehr Geld, einem besseren Posten, mehr Erfolg, einer blonderen Freundin, einem schnelleren Auto. Egal was es ist, wir glauben, dass es Dinge gibt, die, wenn wir sie nur hätten, uns zu einem wertvolleren, zu einem liebenswerteren Menschen machen würden, uns interessanter machen würden. Und dann denke ich, wäre ich endlich mit mir zufrieden, dann würde ich mich in meiner Haut wohlfühlen, dann würde ich endlich gerne ich selber sein. Und dann sehen wir aber oft, eben wie Clarice, diese Differenz zwischen dem, wie wir sind und dem, wie wir eigentlich gerne sein würden. Und diese Differenz, die kann ganz schön wehtun. Precious tut diese Realität so weh, dass sie sich immer wieder, wenn es dann besonders schlimm wird und ihre Mutter mit Küchengegenständen nach ihr wirft, dass sie sich in ihre Traumwelt flüchtet, in der sie berühmt, geliebt, schön, reich ist. Der Mensch braucht es. Wir brauchen es. Außer Essen und Trinken wahrscheinlich brauchen wir nichts mehr, als geliebt zu werden, als uns selber liebenswert zu finden. Und so entwickeln wir so langsam alle unsere Strategien, wie wir zu diesem Gefühl kommen oder zu diesem Wissen. Was wir tun müssen, um zu denken, ich bin wertvoll, ich bin besonders, ich bin liebenswert. Und eine solche Strategie würde ich mit euch gern heute zunächst anschauen. Vielleicht kennt ihr die von euch selber, ich kenne sie sehr gut. Ich habe die nämlich selbst lang durchgezogen, diese Strategie, und ausprobiert. Diese Strategie, einen Moment. Jetzt geht's wieder. Diese Strategie funktioniert so ähnlich wie eines von diesen wahrscheinlich mittlerweile ziemlich antiquierten Super Mario Jump and Run Spielen. Ich bin da immer ziemlich schnell rausgeflogen. Ich hatte keinen eigenen Gameboy. Meine Eltern haben es nicht erlaubt, auch keine Nintendo. Aber das Prinzip habe ich verstanden. Man muss schnell sein, man muss immer konzentriert sein, man muss auf diese richtigen Steinchen hüpfen und aufpassen, dass die Steinchen, die gerade unter einem sind, nicht zusammenbrechen und dass einem die kleinen rosa Monster, die einem entgegenkommen, dass man die abwehrt und dass einen die nicht auffressen. Ich finde, das ist ein ziemlich stressiges Spiel. Man steht dauernd unter Strom. Wenn man mal einen kurzen Moment nicht aufpasst, ist man sofort gefressen und tot. Meist hat man Gott sei Dank noch 1-2 Leben übrig. Und obwohl ich Super Mario, wie gesagt, nicht besonders gut gespielt habe und nicht besonders oft, habe ich mich im wirklichen Leben ziemlich lang so verhalten, als ob ich dauernd Super Mario spielen würde. Und bei diesem Spiel ging es um nicht weniger als um meinen Selbstwert. Selbstwert hängt psychologisch gesehen mit dem sogenannten Selbstkonzept zusammen. Mein Selbstkonzept, das ist das, was ich von mir denke, wie ich mich selber sehe, in den verschiedensten Lebensbereichen, die mich ausmachen. Meine Fähigkeiten, mein Körper, mein Umgang mit anderen Menschen, meine materiellen Verhältnisse. Und wenn wir, so sagen viele Psychologen, ein positives Selbstkonzept haben, also wenn wir gute Dinge von uns denken, dann haben wir auch ein hohes Selbstwertgefühl, dann fühlen wir uns wertvoll. Natürlich gilt es analog auch andersrum. Aber jetzt mal zu meiner Real-Life-Super Mario-Geschichte. Vielleicht klingt diese Geschichte für einige von euch wie ein Luxusproblem, aber für mich ist daraus meine wirklich erste richtig anstrengende und krasse Lebenskrise entstanden. Und deswegen ja, hat es mich auch so geprägt. In meiner Schulzeit habe ich mich eigentlich hauptsächlich über meine Leistung definiert. Wenn ich gute Noten geschrieben habe, wenn ich erfolgreich im musikalischen Bereich oder sonst wo war, dann habe ich mich wertvoll gefühlt. Und wenn ich schlechte Noten geschrieben habe und wenn ich irgendwo versagt habe, dann habe ich mich beschissen und wertlos gefühlt. Das war mein Super Mario. Ich bin die ganze Zeit gerannt und habe mich die ganze Zeit angestrengt, um gute Leistungen zu bringen. Um auf die richtigen Steinchen zu springen, um die Monster abzuwehren. Und es ging sehr lange ziemlich gut. Ich war fast immer ganz vorne dabei, in der Schule und auch in vielen anderen Bereichen. Aber gerade deswegen, weil ich immer vorne dabei war, hatte ich eine unglaubliche Angst, diesen Status zu verlieren. Ich stand ständig unter dem Druck, mich weiter beweisen zu müssen, diese Leistungen weiterhin zu bringen. Wenn ich es nicht mehr tue, habe ich gedacht, dann fressen mich die Monster. Dann bin ich vom Selbstwert her gesehen so gut wie tot. Und im echten Leben, so habe ich gedacht, gibt's keine mehreren Leben, da ist es dann halt vorbei. Eigentlich habe ich, wenn ich gelernt habe, wenn ich geübt habe, das nie für irgendein Fach oder ein Instrument oder sonst irgendwas gemacht, sondern eigentlich ging es mir darum, mich ständig zu beweisen. Und wenn ich mal schlechte Leistungen gebracht habe, was durchaus vorkam, wenn mir solche Monster entgegengekommen sind, die mir gefühlte 100 Mal pro Minute gesagt haben, Eva, das kannst du nicht, Eva, das hast du nicht geschafft, Eva, du bist schlecht, dann habe ich mich umso mehr angestrengt. Dann habe ich mich angestrengt, diese Monster umzulegen, den Monstern das Gegenteil zu beweisen, eigentlich es mir selber zu beweisen, dass ich doch ein Recht zum Existieren habe, weil ich dann am Ende in Mathe doch noch meine 1 gehabt habe oder so. Solche Super Mario-Spiele im Leben, die können in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen sein. Und vielleicht sind es bei euch ganz andere Bereiche, wo ihr ständig am Kämpfen seid und wo ihr das Gefühl habt, ihr müsst euch beweisen. Es geht darum, welche Freunde man hat, welche Figur, welchen Job, wie viel Geld. Ja, alle diese Bereiche, die unser Selbstkonzept so ausmachen. Aber ist das wirklich alles? Kann es nur um dieses Jump and Run gehen? Ist es wirklich das, was uns wertvoll macht? Ich glaube, das ist ein Problem, das im Moment viele Leute beschäftigt, weil es gibt auch sehr viele Bücher und Zeitschriftenartikel über dieses Thema. Und viele Leute schreiben drüber, wie man seinen Selbstwert steigert, wie man ihn aufpoliert. Und die meisten empfehlen dann irgendwas in der Richtung, tu dir was Gutes, entspann dich, denk an deine Stärken und denk nicht zu sehr an deine Schwächen. Und das sind eigentlich ganz gute Möglichkeiten, ja, mit dem Leben klarzukommen. Und vielleicht hilft es auch irgendwie, das Selbstkonzept irgendwie ein bisschen positiver zu gestalten. Aber eigentlich unterstützt es doch nur dieses, du musst was können, um was wert zu sein. Du musst in was gut sein, um besonders zu sein. Und irgendwie ahnen wir doch, dass da mehr sein muss, das, was den Wert von den Menschen ausmacht. Selbst wenn ein Mensch, so wie Precious eben, nicht besonders attraktiv ist, keinen Erfolg hat, wenig gebildet hat, ist und alles Mögliche, ist es für uns ganz klar, dass es absolut nicht ihrem Wert entspricht, wie ihre Mutter sie behandelt. Bei anderen ist es uns ziemlich schnell klar, aber bei uns selbst denken wir da oft anders. Was passiert denn dann, wenn man wie bei mir im Studium ein paar Jahre später feststellt, Scheiße, ich bin nicht mehr so ganz weit oben, ich bin nicht mehr die Beste, ich kann so nicht mehr arbeiten. Ich bringe einfach jetzt nur noch durchschnittliche Leistung. Bin ich dann wirklich einfach nur Durchschnitt? Niemand Besonderes? Niemand Wertvolles? Das Interessante ist, ich war in der Zeit schon lang Christ. Ich habe mit Gott schon jahrelang eine Beziehung geführt, mit ihm geredet. Aber meinen Selbstwert, den habe ich mir zum größten Teil immer noch selber zusammengezimmert. Bis eben dieser Punkt kam, nach 1,5 Jahren Studium, wo ich mich so unattraktiv und inkompetent gefühlt habe, dass ich das einfach nicht mehr konnte. Ich konnte mich nicht mehr beweisen. Ich hatte keine Kraft und keine Möglichkeiten mehr. Ich habe überall nur gesehen, wo ich versagt habe. Kurz vor den ersten wichtigen Prüfungen in meinem Studium hatte ich das Gefühl, ich bin der letzte Versager. Und in dieser ganzen Zeit habe ich dann gespürt, wie ich eigentlich von Gott erwarte, dass er mir diesen Wert zuspricht. Dass er mir sagt, Eva, ich liebe dich, genau so wie du bist. Ich finde dich super. Dass er mir sagt, ich glaube, dass du das schaffen kannst. Und warum erwarte ich das von Gott? Weil ich ihn so kennengelernt habe in der Bibel und so wie ich ihn erlebt habe, dass er jemand ist, im Gegensatz zu Menschen und auch im Gegensatz zu mir, der zuverlässig und stabil ist, zeitlos stabil. Weil er beschrieben wurde und ich ihn so erlebt habe als einen liebenden Gott, der in die Beziehung zu den Menschen, die er sich sogar selber ausgedacht hat, liebevoll investiert. Ich finde, wo man Gottes Charakter immer besonders gut erkennen kann, ist an Jesus, der, wie wir Christen das glauben, als Gott in menschlicher Gestalt auf die Erde gekommen ist und dort gelebt hat und so zumindest eine Zeit lang direkt beobachtbar war, was bei Gott ansonsten ja ein bisschen schwierig ist. Und deswegen würde ich mir jetzt gern mit euch zusammen anschauen, wie er mit Menschen umgegangen ist. Am Beispiel einer seiner engsten Freunde, Petrus. Ich werde da keine besondere Stelle irgendwie intensiv betrachten, sondern einfach mal so einen kurzen Abriss über sein Leben geben und schauen, wie Jesus diese Person geprägt hat und was Jesus über diese Person, über diesen Petrus gedacht hat. Und dazu muss man aber zunächst erstmal die Gesellschaft betrachten, in der Jesus und auch Petrus gelebt haben. Das war eben vor circa 2000 Jahren in einer sehr religiösen Umgebung, im Judentum. Und dieses Judentum hatte Regeln für ungefähr das gesamte Leben. Der ganze Alltag und auch gesellschaftlicher Aufstieg und Rang waren geregelt durch irgendwelche für uns heute alttestamentlichen Regeln, die religiöse Grundlage hatten. Und auch in der Schule war das Wichtigste für die Kinder, von Anfang an alle wichtigen religiösen Schriften am besten auswendig zu lernen. Und das war vor allem unser heutiges Altes Testament, aber auch so ein paar zusätzliche Regeln und Anwendungsbeispiele für den Alltag. Jesus war in dieser Gesellschaft ein Rabbi und Rabbiner, so ist der Plural, waren sehr angesehene Menschen damals. Das waren die Theologen, die sich eben damit beschäftigt haben, diese religiösen Schriften, das Alte Testament, nochmal neu zu durchdenken und immer wieder neu auf den Alltag anzuwenden. Und diese Rabbiner in Israel sind mit einer Schar von Schülern, den sogenannten Jüngern, bei euch klingelt es langsam, denen sie ihr Wissen weitergegeben haben, durch die Lande gezogen, so wanderpredigermäßig eben. Und Jünger eines Rabbis zu werden, das war gar nicht so einfach. Das war eine Ehre und eine ziemlich große Sache, weil nur die allerbesten Schüler, die die Schriften in- und auswendig kannten, die sehr intelligent waren und die kluge Fragen gestellt haben, nur die wurden von Rabbinern aufgenommen. Wenn ein Rabbi nämlich einen Schüler aufgenommen hat, dann glaubte er, dass dieser Schüler, dieser Jünger, einmal so werden kann wie er. Dass er leben kann wie er, dass er so klug ist wie er und so weiter. Das Elementarste in der Beziehung zwischen einem Jünger und einem Rabbi war, dass der Rabbi an den Schüler geglaubt hat, dass er ihm eben zutraut, so zu werden wie er. Die Leute, die damals also so heimatlos durch die Lande gezogen sind, wie man sich das bei Jesus und seinen Jüngern eben so vorstellt, die waren also eigentlich gar keine sozialen Außenseiter, sondern hoch angesehen. Und Jesus ist jetzt so ein Rabbi und wir wollen uns jetzt mal anschauen, wie Jesus das Casting für seine Jünger so veranstaltet. Das Bewerbungsverfahren für die Leute, mit denen er 3 Jahre lang durch die Gegend zieht, die das Leben mit ihm teilen dürfen, die Leute, die seine Jünger, seine Schüler werden. Ich lese Matthäus 4, Vers 18 und folgende. Eines Tages, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth entlangging, sah er 2 Brüder, die ihre Netze auswarfen. Simon, der später Petrus genannt wurde, und Andreas waren von Beruf Fischer. Jesus rief ihnen zu, kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Etwas weiter am Ufer entlang sah er 2 andere Brüder, Jakobus und Johannes, die mit ihrem Vater Zebedäus in einem Boot saßen und ihre Netze flickten. Auch sie rief er zu sich. Ohne Zögern folgten sie ihm und ließen das Boot und ihren Vater zurück. Er sucht sich Fischer aus, Fischer. Keine Akademiker, keine Theologiestudenten, nein, Fischer. Das waren junge Männer, die das Familienhandwerk halt weitergeführt haben, weil sie es eben nicht geschafft haben, so gute Schüler zu sein, dass irgendein anderer Rabbi sie als Jünger aufgenommen hätte. Jesus glaubt, dass diese einfachen, durchschnittlichen Leute so werden können wie er. und er ist oft enttäuscht, wenn sie dasselbe nicht tun. Wir machen mal einen kurzen Sprung. Dieser Petrus war dann lang mit Jesus unterwegs und Jesus ist gestorben und auferstanden. Und nach seiner Auferstehung trifft sich Jesus noch ein paar Mal mit den Jüngern und ganz zum Schluss gibt er ihnen einen Auftrag. Und dieser Auftrag ist echt nicht ohne. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Jesus sagt, also ich gehe jetzt. Ich glaube, dass ihr hier klarkommt, ohne dass ich da sichtbar da bin. Ich glaube, dass ihr anderen Leuten selbst zeigen könnt, wie das geht, Jünger zu sein. Ich glaube, dass ihr Fischerjungs, in die ganze Welt rausgehen könnt und meine Botschaft weiter verbreiten könnt. Er traut diesen durchschnittlichen Jungs einfach mehr zu, als sie sich vermutlich selber je erträumt hätten. Und war es dann auch so? Was ist aus Petrus geworden, aus diesem ehemaligen Fischer? Nein, falsch, er sitzt nicht auf einer Wolke und bestimmt, ob es heute regnet oder nicht. Er wurde der Leiter der ersten Kirche, die ein paar Monate später, nachdem Jesus dann wieder bei Gott war, in Jerusalem entstanden ist. Er heilte Kranke, er weckte eine Frau von den Toten wieder auf, so lesen wir das in der Apostelgeschichte. Er tut wirklich die Dinge, die Jesus getan hat. Als Christen glauben wir, dass wir wie Petrus und die anderen Fischerjungs damals auch Jünger von Jesus sind. Leute, die Jesus aufgefordert hat, mit ihm das Leben zu teilen. Weil Jesus glaubt, dass wir so werden können wie er. Oft glauben wir das selber, aber er nicht. Vielleicht ist es für manche von euch eine ziemlich komische Vorstellung. Aber mir ist es nicht nur wichtig, dass wir Gott vertrauen, dass wir Gott glauben, dass er unser Leben hinkriegt. Er vertraut uns. Er traut mir zu, dass ich, wenn ich mit ihm unterwegs bin, ein Leben führen kann, wie er sich das gedacht hat, wie Jesus. Ich finde, dieser Gedanke wertet den Menschen unglaublich auf. Wir sind eben nicht einfach nur die, die Gott auf die Nerven gehen, weil sie ständig seine Gebote missachten und sich dann auch noch Kirche schimpfen und dann ein schlechtes und falsches Bild von ihm weiter verbreiten. Nein, so sieht Gott dich und mich nicht. Er sieht in mir Jesus. Er sieht mein Potenzial und glaubt an dich. Er sieht deine Berufung, deinen Platz in seiner großen Geschichte. Naja, denkst du dir jetzt vielleicht, ist aber eine sehr unrealistische Sichtweise, die Gott da hat. Ist doch offensichtlich, dass wir auch Schwächen haben und Fehler machen und dass wir manchmal gerade da scheitern, wo wir uns selber so viel zugetraut haben. Was machen wir jetzt damit? Was machen wir mit unserem Scheitern? Wie passt das in das Bild? Ist Gott so blind vor Liebe zu uns, dass er unsere vorteilhaften Seiten einfach ignoriert? Hilft mir das weiter? Auch dieses Problem ist nicht von gestern. Petrus hat ja auch seit seinem Start als Menschenfischer in der Crew von Jesus nicht nur Glanzleistungen so abgeliefert. Er hat seinen Rabbi, als dieser kurz vor seiner Hinrichtung stand, wie alle anderen Jünger verlassen und im Stich gelassen und dann auch noch behauptet, ihn nicht zu kennen. Er hat versagt auf ganzer Linie, von wegen so sein wie Jesus. Jesus hätte seine Freunde sicher nicht im Stich gelassen. Ja, das stimmt. Menschen machen Fehler, versagen, lassen andere im Stich. Und es kann wirklich so weit gehen wie bei Precious Familie. Und davor sind die heutigen Jünger von Jesus auch nicht sicher. Wir versagen oft genug. Und wenn wir versagt haben, dann fühlen wir uns schlecht. Wir schämen uns, wir ärgern uns über uns selber. Ein Gedanke, mit dem ich ganz, ganz lang gekämpft habe, ist, dass Gott dann genauso über mich denkt wie ich. Dass er sich auch schämt für diese Eva, an die er doch geglaubt hat. Dass er enttäuscht ist und sagt, du machst schon wieder alles kaputt. Wie geht Gott mit meinem Versagen um? Mit meinen schlechten Seiten? Wenn ich bei Super Mario mein letztes Leben verloren habe. Dazu schauen wir uns jetzt eine Stelle aus einem Brief an, den Paulus war einer der ersten, die so als Botschafter für die Message von Jesus im gesamten damaligen Römischen Reich unterwegs waren. Und Paulus hat Briefe geschrieben an die Gemeinden, die er gegründet hat. Und aus einem dieser Briefe möchte ich ein Stück vorlesen. An die Gemeinde in Kolosse. Das ist jetzt in der heutigen Türkei, glaube ich. Und in dieser Stelle geht es genau darum, wie Gott eben mit menschlichem Versagen umgeht. Wie er damit zurechtkommt, womit wir selber oft gar nicht klarkommen. Genau, da ist es schon. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Darin seid auch ihr eingeschlossen, also er meint die Kolosser eben, obwohl ihr früher so weit von Gott entfernt wart. Ihr wart seine Feinde und eure bösen Gedanken und Taten trennten euch von ihm. Doch nun hat er euch wieder zu seinen Freunden gemacht. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat er euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Weicht nicht von der Hoffnung ab, die euch geschenkt wurde, als ihr die Botschaft von Jesus Christus gehört habt. Klar, die Antwort ist Jesus, so muss es in der guten Predigt auch sein. Nein, ernsthaft. Anscheinend sieht Gott das Versagen der Kolosser, also er sieht es wirklich, er ignoriert es nicht. Und nicht nur das, es heißt ja sogar, dass die ganze Welt, alles was im Himmel auf der Erde ist, ursprünglich mit Gott verfeindet gewesen sein muss. Und Gott bewirkt diese Versöhnung mit sich dadurch, dass Jesus am Kreuz stirbt. In diesen paar Versen am Anfang ist die Essenz dessen, was Christen glauben, drin. Das sind 4, 5 Sätze und alles ist gesagt und trotzdem sind irgendwie sehr viele Fragen offen. Die kann und möchte ich auch heute aber nicht alle klären. Da haben sich schon 2000 Jahre lang viele Leute mit beschäftigt. Ich möchte drüber nachdenken, warum die Bibel das jetzt sagt und wie das jetzt genau mit der Sünde und dem Kreuz und warum genau das Kreuz. Das lassen wir heute mal ruhen. Ich möchte einfach drüber nachdenken, was das für Auswirkungen auf mich hat, wenn ich das glaube, was da steht, dass Gott denkt. Genauer, was das mit meinem Selbstwert macht, wenn ich glaube, dass Gott so mit uns Menschen umgeht. Es geht darum, Gottes Freund zu werden. Es geht anscheinend darum, dass unsere Fehler und Schwächen, unsere bösen Taten, unser Versagen für Gott einfach keine Rolle mehr spielen, obwohl er sie sieht, sondern dass wir heilig und makellos vor ihm stehen. Heilig und makellos. Genau, da ist jetzt die Frankierung dabei. Das heißt, Gott sieht in dir den perfekten Menschen. Er schaut dich gern an. Er will sogar mit dir befreundet sein. Und wenn Gott dann wirklich der wäre, der über diese Welt herrscht, der allmächtig und allwissend und so weiter ist, dann wäre es doch eine richtig krasse Sache, mit diesem Gott befreundet zu sein. Und dieser Freund schätzt dich so wert, dass er alles gibt, dass er sich selber umbringen lässt, damit er dein Freund sein kann. Wer macht es schon? Das ist mehr als eine theatralische Rettungsaktion. Das ist ein echter Liebesbeweis. Gott lässt sich sein Leben kosten, damit du und ich wieder, wie der Text sagt, in seiner Gegenwart sein können, nah bei ihm sein können. Und die Schwächen, Versagen, Mängel spielen dabei überhaupt gar keine Rolle. Damit hat Gott schon längst abgeschlossen. Das ist erledigt. Liebe, bedingungslos, egal was vorher war, von der mächtigsten, spannendsten, stärksten, anziehendsten und was noch alles Person, die es im Universum gibt. Dieser Gott findet mich so wertvoll, dass er alles dafür einsetzt, um mein Freund zu werden und zu bleiben. Ich glaube, eine stabilere Grundlage für meinen Selbstwert gibt's nicht. Da kann ich als Super Mario so oft gefressen werden, wie ich will. Da gibt's eine Hand, die mich immer auffängt, bevor ich ins Haifischwasser fall. Da gibt's einen, bei dem ich immer, so wie ich gerade bin, angenommen bin, in jedem Moment. Da kann ich immer kommen, egal ob ich irgendwo versagt habe oder egal auch, ob ich Erfolg hatte. die Freundschaft mit diesem krassen Gott macht, dass meine komplette Weltsicht sich ändert. Die macht, dass ich eben nicht mehr denke, dass mein Wert davon abhängt, was ich leiste oder wer mich toll findet. Das brauche ich nicht mehr. Denn da ist einer, der mir diese bedingungslose Wertschätzung einfach so entgegenbringt, die ich so dringend brauche. Ich finde es total süß, wie, und vielleicht auch etwas schmerzhaft ironisch, wie das in dem Film dargestellt wird mit dem Spitznamen von Clarice. Ihr zweiter Name ist Precious. Wertvoll. Und egal, was in diesem Film mit ihr passiert und egal, wie sie behandelt wird, diesen Namen wird sie nicht los. Jeder, auch die Mutter, nennt sie ständig Precious. Und so bis hier ist es mit uns auch. Diesen Wert, den wir haben, wie Precious ihren Namen, den werden wir auch nicht los. Egal, wie wir behandelt werden. Egal, wie wir sich fühlen. Ja, oder wie, was andere dazu sagen. Den Wert, den werd ich nicht los und den wirst du nicht los. Den hat Gott in uns reingelegt. Und jetzt kommt der letzte Aspekt, den ich heute noch ansprechen will. Und der aus meiner Erfahrung raus für diese ganze Selbstwertsache von entscheidender Bedeutung ist. Die Entscheidung. Kannst du mal die nächste Folie machen? Ihr müsst allerdings an dieser Wahrheit festhalten und euren Glauben bewahren. Weicht nicht von der Hoffnung ab, die euch geschenkt wurde, als ihr die Botschaft von Jesus Christus gehört habt. Es ist ganz allein meine Entscheidung, ob ich das glaube, was Gott da von mir denkt, wie wir vorhin in dieser Bibelstelle gelesen haben. Es ist ganz allein meine Entscheidung, wer meinen Selbstwert bestimmt. Ob meine Leistung, meine Beliebtheit, ob Gott. Ich kann einfach selber bestimmen, ob ich der Geschichte, die Gott über mich schreibt, traue, dass er mir mehr zutraut, dass ich in seinen Augen vollkommen, perfekt heilig bin, liebenswert besonders, und dass meine Schwächen und Fehler dem nichts entgegenzusetzen haben. Das ist allein mein Ding, diese Entscheidung zu treffen. Und das betrifft jetzt nicht nur die Leute, die hier sitzen und mit Gott und Jesus bisher noch nicht so viel am Hut hatten und für die das vielleicht relativ neu ist, sondern gerade die, die Gott schon kennen, die schon eine Freundschaft mit ihm führen. Fragt euch mal, glaube ich wirklich, dass das, was Gott von mir denkt, wahr ist? Glaube ich, dass das Entscheidende ist? Lasse ich das mein Leben prägen? Oder glaube ich wirklich eigentlich noch, dass es das ist, was die anderen denken? Oder was ich selber von mir denke? Oder was mir jahrelang erklärt wurde, wie ich bin? Ich selber kannte Gott ja auch schon und habe trotzdem erst in und nach dieser Krisenzeit vor 2 Jahren, wo ich eben festgestellt habe, dass ich nicht mehr Super Mario spielen kann, um meinen Selbstwert, erst da habe ich umgedacht. Obwohl ich Gott schon Jahre vorher kannte. Und was hat sich seitdem bei mir verändert? Leute, die mich gut kennen, haben mir gesagt, dass ich lockerer geworden bin, viel lockerer. Und das stimmt. Ich habe irgendwie die Kontrolle über meinen Selbstwert ein Stückle abgegeben. Ich kann an Leistungssituationen und ans Leben rangehen und find's auch okay, wenn ich Fehler mache. Das ging früher gar nicht. Ob ich Dinge oder falsch mache oder nicht, hat ja nichts mehr damit zu tun, ob ich wertvoll bin oder nicht. Ich spüre viel, viel weniger diesen stressigen Druck, weil ich weiß, dass ich mich einfach nicht mehr beweisen muss. Dass es eben nicht darum geht, was ich tue, sondern darum, dass ich einfach nur da bin. Und schon allein darüber freut sich Gott mit mir. Das ist ein Prozess, der bei mir sicher noch nicht abgeschlossen ist, wo ich noch viel lernen kann. Und ich kämpfe mit diesen alten Selbstwertbestimmungsgedanken, kämpfe ich auch noch. Aber ich glaube, der erste und wichtigste Schritt ist diese Entscheidung. Diese Entscheidung, Gottes Geschichte über mich zu glauben. Paulus beschreibt in einem anderen Brief ziemlich gut, wie sich das dann anfühlt. Genau, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Und ich kann das aus eigener Erfahrung nur bestätigen, es fühlt sich an wie neues Leben. Es gibt einen Song, der mich in diesen 2 Jahren neben ein paar anderen begleitet hat und der mich immer wieder geholfen hat, mich neu für diesen Selbstwert von Gott zu entscheiden. Und den möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Who Am I von den Casting Crowns.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.